am Reich Gottes. Amen. Halleluja. Das ist so gut. Und deshalb passt das auch mit meinem Thema heute wunderbar zusammen. Und zwar geht es, also letzten Sonntag hatten wir Milchspeise. Also das war ein kleiner Milchshake, ihr könnt euch erinnern. Ich bin die Tür, ganz einfaches Evangelium. Letzten Sonntag, heute wird die Nahrung ein bisschen fester. Also ich hoffe, ihr habt euer Gebiss dabei, damit wir gut kauen können an dem Wort Gottes, was ich heute Morgen auf dem Herzen habe. Und zwar, es geht um das, was der Prophet Malachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, dem Volk Israel gesagt hat. Und den damaligen geistlichen Führern, den Priestern, die zuständig waren eben für alles, was spirituell so war und was Gott gesagt hatte. Und ich lese mal Malachi Kapitel 1, den Vers 2. Und da sagt er, als im Auftrag von Gott zum Volk Israel: Ich habe euch immer geliebt, sagt der Herr zu euch. Doch ihr erwidert: Woran hätten wir denn deine Liebe zu uns erkennen können? Also ich glaube, das ist eins vom Schwierigsten, vom Schlimmsten, wenn dir das passiert. Also du gibst deiner Frau oder deiner Freundin oder was, du kaufst dir mal einen Ring oder so, eine Kette, und sagst dir natürlich jeden Tag, dass du sie lieb hast. Und irgendwie, wenn ihr zusammensitzt und zusammen redet, dann sagt sie: Ich merke überhaupt nichts von deiner Liebe. Also woran kann ich denn deine Liebe erkennen? Oder rattert es in deinem Kopf und du denkst: Oh, was war mit der Kette, was war mit ich liebe dich jeden Tag, und was war mit dem und mit dem und mit dem und mit dem? Ist gar nicht angekommen. Also wenn das der Fall wäre, es passiert natürlich nie, das weiß ich, aber wenn das passieren würde, dann wäre das also sehr, sehr verletzlich. Also du denkst: Hallo, sind wir falsche Kanäle? Irgendwie spreche ich eine andere Sprache? Oder es würden Selbstzweifel aufkommen, Enttäuschung und weiß ich alles würde auf einmal passieren. Aber bei Gott war das wohl so. Gott beteuert seine Liebe zum Volk, doch die sagen: Wir merken nichts von deiner Liebe. Wo gibt es denn Anzeichen deiner Liebe? Wie kann ich das denn erkennen? Obwohl Gott sie aus 70-jähriger Gefangenschaft geführt hat, sie den Tempel wieder hatten und wieder Gottesdienste feiern konnten, es eigentlich aufwärts gegangen ist, die Hilfe Gottes irgendwo doch erlebt hatten, merkten sie anscheinend nichts von der Liebe Gottes. Sie waren in der Zwischenzeit, das muss man wohl so konstatieren, nicht mehr so eng mit dem Gott, mit dem Helfer, mit dem mächtigen Gott verbunden, wie das einmal war. Und nicht mal die Priester, die dafür berufen waren, die eingesetzt worden sind, die dafür bezahlt worden sind, dass sie eben in das geistliche Leben entfachen. Und das alles führte dazu, dass das Volk und auch die Priester nicht mehr ihr Bestes gaben für Gott. Das war das Resultat sozusagen. Und ich muss ein bisschen Hintergrund schaffen, damit wir verstehen, was hier mit gemeint ist. Und zwar hatte Gott angeordnet, dem Volk Gottes schon ziemlich im Alten Testament, und gesagt: Ich möchte gerne, dass immer der Erstgeborene mir geweiht wird. Dass ihr, wenn es ein Sohn geboren wird, dann sollt ihr ihn mir weihen. Weihen heißt, zur Verfügung stellen, zu sagen: Oh, das ist das Geschenk, das ist, du hast ihn mir gegeben, ich gebe ihn dir zurück, ich werde ihn versorgen, aber ich weihe ihn dir, er soll passieren mit dem Kind, was du möchtest. So, und bei den Tieren war es so, dass wenn ein männliches Tier geboren wurde, und Gott sagte, das erste männliche Tier, das geboren wird, das sollt ihr mir opfern. Und das, was an Getreide und an Früchte geerntet wurde, das, sagte er, die Erstlingsfrüchte, das, was man als allererstes ernten kann, das sollt ihr mir geben. So können wir denken: Ja, hallo, was, Also so ein Anspruch, was soll das bedeuten? Und es bedeutete tatsächlich etwas. Nämlich es war und sollte ein Zeichen der Wertschätzung, der Dankbarkeit sein, dass wenn sie das Opfer brachten oder wenn sie den Sohn geweiht haben, sie sagten, oh mein Gott, es ist die Gnade von dir, dass ich überhaupt einen Sohn habe. Und das stimmt mich total dankbar und ich bin richtig glücklich darüber. Oder wenn ein Tier geboren wurde, ein männliches Tier, sagt, wow, also ich meine, nicht jedes Schaf kriegt ein Kind. So, das ist also und so ein schönes. Also ich bin sowas von dankbar und glücklich und das gebe ich jetzt voller Freude in einer Art Anbetung und Wertschätzung dir zurück, weil ich merke, dass es eigentlich nur deine Gnade ist. Und ich habe mir so überlegt, dass das, was Gott so angeordnet hat und sich wünschte, eigentlich gar nicht so außergewöhnlich ist. Man stelle sich vor, da gibt es einen Erfinder, aber er kann seine Erfindung nicht präsentieren, auch nicht umsetzen, nicht produzieren, weil er kein Geld hat. Aber dann kommt ein Investor und der Investor, er gibt ihm Geld und sagt und eine Räumlichkeit und sagt, hier hast du Geld, hier hast du eine Räumlichkeit, hier kannst du dein Patent entwickeln und vervollständigen und ich gebe dir alle Möglichkeiten, damit du das dann nachher irgendwie auf den Markt bringen kannst. So, und dann nimmt er das Geld dankbar an und arbeitet damit. Und wenn dann sein erster Prototyp rauskommt, so das erste Ding, das gelungen ist und gut ist, dann wird derjenige voller Freude zu seinem Investor kommen und sagen, schau dir das Ding an, ein echtes Elektroauto, wo man 1000 Kilometer mitfahren kann und wo man in 3 Stunden aufladen kann. Und wunderbar, schau, das haben wir geschaffen mit deinem Geld, mit deiner Investition. Und es ist uns eine Ehre, dass wir dir das schenken dürfen. Ist das nicht so? Das ist doch völlig normal, oder? Also ich finde, das ist völlig normal. Man kann das total verstehen. Oder wenn du deinem Kind neue Malfarben kaufst, wirklich gute, oder wenn die Kinder älter sind, richtig gute, schöne Farben, um an der Staffelei zu malen. Und dein Kind nimmt die Farben, die du gekauft hast, investiert hast, und es malt das Bild und sagt, das erste Bild kriegen meine Eltern. Natürlich, weil das ist von den Farben, die wir geschenkt worden sind. Das ehre ich und achte ich. Ohne die Farbe gäbe es kein Bild. Und als ich mir das so überlegt habe, ich gedacht, hey, das ist was völlig Normales. Es ist eine Ehre, dass man dann dem Gönner sozusagen das erste Produkt geben darf. Und dann sagt er, wow, cool, super, gut gemacht, ey, ich kaufe dir noch mehr Farben und so, wo kann ich noch helfen? So ist es doch. Also bei Gott ist es auf jeden Fall so. Ich finde das total stark. Und diese Art, also das war eigentlich der Sinn dahinter, den Gott also kultivieren wollte, das haben die Menschen vernachlässigt. Sie haben es zu locker gehandhabt. Also wie Menschen halt manchmal so sind. Also sie haben Lockerungsübungen gemacht und es war nicht mehr so eng. Und dann sagte Gott durch den Propheten zu den Priestern, ihr achtet mich nicht, sagt Vater zu mir, aber achtet mich nicht als solchen. Also den Priestern, ne? So, ihr sagt ja Vater zu mir, aber ihr respektiert mich gar nicht wie ein Vater. Ihr habt das eigentlich alles vernachlässigt, was hier ist. Und dann sagt das Volk und sagen die Priester, ich weiß gar nicht, was du willst. Wir verstehen gar nicht, was dir nicht gefällt. Was haben wir falsch gemacht? Sie haben keine Ahnung. Warum achten wir dich nicht, sagen sie. Was haben wir falsch gemacht? Ja, das ist vielleicht so, und das kennen wir auch vielleicht aus dem Alltag. Also wenn meine Frau zu mir sagt, Günther, du bist so nervös und so reizbar. Und warum reagierst du so? Was ist eigentlich los? Und was sage ich? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was habe ich gemacht? Wo bin ich reizbar? Was habe ich gesagt? Kennt ihr das so? Also dann könnte einem die Augen geöffnet werden, wenn man Demut genug hat und das in Ordnung bringt. Aber genau so ähnlich ist es. Das habt ihr falsch gemacht. Sagt, keine Ahnung, von was der spricht. Das betrifft mich doch gar nicht. Merkt es nicht. So, das zeigt, dass sie es zugelassen haben, über eine bestimmte Zeit zugelassen, Dinge, die mal wichtig waren für sie, zu vernachlässigen und das nicht mehr ganz so eng zu sehen. Und so haben sie zugelassen, dass auch kranke Tiere geopfert wurden. Halbherzig haben sie geopfert und haben gesagt, das ist doch nicht so schlimm. In Vers 12 heißt es, aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz, denn ihr sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen. Was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. Dann jammert ihr auch noch über euren Dienst im Tempel. Nur widerwillig facht ihr die Glut auf dem Altar an. Der kleine Einschub noch, wo die Priester betrifft, da wird man sagen, ja, also ja, ihr singt zwar schon so, aber es stinkt euch, weiß ich wie. Und mit Widerwillen schaltet ihr den Strom an und mit Widerwillen bedient ihr den Mischpult und macht die Spülmaschine an und so ähnlich. So ähnlich muss es für Gott gewesen sein, dass er gesagt hat, dann lasst doch lieber die Türen zu, als dass ihr so macht. Also da ist etwas gewaltig in Schieflage gekommen. Und vielleicht dachte das Volk, und die Priester waren wohl da irgendwie mit involviert, dachten sie, also so ein blindes oder lahmes Schaf, ne, was soll man mit dem machen? Das müssen wir eh ausschlachten und so. Und es gibt auch nicht, also das kann dann immer laufen, mitlaufen und so. Das hat keinen Sinn in der Herde. Das müssen wir sowieso abstoßen. Also gut, dann geben wir es lieber zum Altar. Na, dann wird so Essen wird sowieso verbrannt und das macht ja dann nichts. Das ist ja eine gute logische Überlegung. Ne? Wir sind ja rational und man ist ja auch effektiv. Ne? Dann das Gute, das lassen wir in der Herde laufen und das hinkt, das opfern wir. Das ist doch ein guter Deal, Herr, oder? Das kann doch dir egal sein. Vom Altar springt es eh nicht mehr weg und sehen muss es auch nichts. Also, besser sieht nicht so viel. Können wir doch das so machen. Es ist nicht so schlimm, haben sie gesagt. Und sie haben ein göttliches Prinzip nicht mehr beachtet. Und dieses Prinzip haben sie in der Vergangenheit ganz oft erlebt. Also sie haben das erlebt und sie wussten, dass das funktioniert und dass Gott das segnet. Aber es war irgendwie nicht mehr gegenwärtig. So, das göttliche Prinzip ist nämlich das, das Beste für ihn eröffnet die Schleusen des Himmels. Amen. Stimmt das? Amen. Und das kann einer sagen, der etwas hat hinter den Schleusen. Hallo? Also da ist wirklich die Fülle, wenn jemand nichts hat und sagt sowas, ja, das kann man, ja, das hat nicht so viel Wert. Aber wenn das Gott sagt, schon. Das heißt, wenn Gott die größte Ehre und Achtung bekommt, dann fließt der Segen Gottes. Dann macht er die Schleusen des Himmels auf. So, und wenn man sein Bestes gibt, dann tut man das nur jemandem gegenüber, den man liebt. Also dem man liebt, dem kann man sein Bestes geben. Wem gibst du dein Bestes? Ja, dein bestes Auto mal so ausleihen, das ist immer difficil. Also ein Auto auszuleihen, wow, das war immer schwer. Also das ist auch heute noch. Also schwer, das macht man nicht einfach so. Amen. Ja? Außer du hast noch 10 andere, dann ist nicht so schlimm. Aber wem gibst du dein Werkzeug? Also dein bestes Werk, Chrom, Vanadium. Verstehst? Wem leihst du sowas? Wem gibst du sowas? Dass du nachher in der Ecke rumschmeißt und 10 Sachen fehlen nachher. Oder wem gibst du deine Zeit, deine Hilfe? Wem geben wir das gerne? Menschen, die wir lieben. Menschen, die wir respektieren, die wir achten. Ich habe schon manchmal gedacht, wenn wir vorhatten, nach Süddeutschland zu fahren und ich saß in meinem Auto und dachte, wenn der jetzt nicht anspringen würde, was mache ich dann? Ich muss da runterfahren. Was mache ich dann? Und dann, obwohl wir da nie gesprochen haben, dann habe ich gedacht, dann würde ich wahrscheinlich Rainer anrufen oder Stefan oder so anrufen und fragen, was man da machen könnte. Und ich weiß es fast sicher, also ich würde es genauso machen, ich weiß es fast sicher, dass es eine Lösung geben würde. Aber was ich damit sagen will, das Beste, was wir haben, jemandem zu geben, also man schleudert es nicht einfach so raus, das ist doch die Wahrheit, sondern man gibt sein Bestes, wenn man das gibt, gibt man das Menschen, jemandem, den man wertschätzt, den man liebt, dem man vertraut und so, da funktioniert es gut. Johannes 1,29, da sollte Jesus getauft werden. Und Johannes der Täufer, er war da am Jordan und da heißt es, am folgenden Tag sieht er, nämlich Johannes, Jesus zu sich kommen und er spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes, der Cousin von Jesus, er sieht ihn kommen, Jesus kommen, und er hat sofort eine Offenbarung, eine prophetische Offenbarung, eine Erkenntnis, was mit Jesus ist. Und ich weiß nicht, ob er das vorher schon alles so ganz genau wusste. Er ist der Vorbereiter, der Wegbereiter und einer, der nach mir kommt, ist größer und so weiter. Aber jetzt sagt das klar heraus und er sagt, hier, das ist das Lamm Gottes und Lämmer Gottes. Lämmer werden geopfert, geschlachtet, vor allem die Erstgeborenen. Das war das Sinn dahinter, was mit richtigen Schafen war. Und jetzt kommt das Lamm Gottes, der Erstgeborene, einzige Sohn Gottes kommt jetzt. Und Johannes sagt, das ist der, der den Preis bezahlen wird. Das ist der, der geschlachtet wird wie ein Lamm, wie ein Lamm. Und dann eben die ganze Schuld und alles wegnimmt. Das konnte man in der Tragweite überhaupt gar nicht verstehen zu der Zeit. Überhaupt nicht. Aber Johannes erkennt es. Und er sagt damit, der Vater im Himmel, Gott, der Vater im Himmel, gibt sein Allerbestes, nämlich seinen einzigen Sohn, und macht genau dasselbe, wie er vorher gesagt hat, bringt das Erste, das Beste. Seinen einzigen Sohn, und der ist rein genug, er ist ein unfehlbares Opferlamm, das sich hingeben kann, das, was wir im Abendmahl vorher bedacht haben. Wir sind nämlich sündhaft, wir könnten es nicht so sein, man müsste freigekauft werden, ja, das habe ich noch vergessen vorher, wenn das erstgeborene Tier ein Defizit hatte, eben blind war oder ein Krüppel war oder irgendetwas, dann musste ein anderes Tier, das unfehlbar war, dafür geopfert werden. So, also wir in unserer Situation, wir hätten uns nicht frei kaufen können, wir hätten das nicht tun können. Es gab jemand, der es getan hat. Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe darin, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Genau das ist passiert, das ist, was wir feiern, deshalb sind wir auch heute Morgen hier. So, also es ist ein biblisches Prinzip, das Erste und das Beste, das gehört Gott und er sorgt für den Rest. Das ist eine gewaltige Sache, die kann man begreifen und umsetzen oder sie kann einem schleierhaft sein. Und deshalb braucht es auf jeden Fall etwas an Glaube dazu. Also, es ist kein Verlust, Gott das Erste und das Beste zu geben. Früher, als es noch Zinsen gab, kann sich noch jemand erinnern? da konnte man Lebensversicherungen abschließen oder Bausparverträge. So, ich habe schon als Lehrling einen Bausparvertrag gehabt und mein Vater gesagt, das ist eine gute Sache, das machst du und so, dann bis heute. Also jedenfalls damals war es dann so, wenn man diesen Bausparvertrag abgeschlossen hat, dann war die erste Rate, die du bezahlt hast, kam nicht auf dein Konto, also auf dein Ansparungskonto, sondern die erste Rate gehörte Wüstenrot oder Schwäbisch Hall oder der Bank oder wer auch immer. So, das haben wir jetzt nicht unbedingt aus Liebe getan. Also das muss ich schon bekennen. Und da ich sage, oh, liebe Wüstenrot, Bausparkasse, also meine erste Gabe gehört dir und so. Also das war ein Vertrag so. Aber es ist interessant, dass es jetzt also nichts Ungewöhnliches ist, weil man hat das war klar, das hat man so gemacht. So, und deshalb, also so war im Alten Testament war es so, die Menschen brachten ihre Erstlingsfrucht, also ihre erste Ernte, sie brachten sie aus Dankbarkeit zu Gott. Und auch das finde ich total gut. Hallo, wer kann denn garantieren, dass an dem Kartoffelstaude da nachher was dranhängt? Wer kann das garantieren? Niemand. Das kann sein, du ziehst das Ding raus und hast nur eine Wurzel vor dir. Denkst du, die dich reingesetzt habe, ist auch noch kaputt. So hätte ich sie lieber gegessen. So, also, wer gibt das Wachstum? Es ist der Herr. Und deshalb ist doch nur normal, Danke zu sagen, Herr, vielen Dank, dass das Ding was geworden ist. Halleluja. Also, ich bin ja kein Landwirt und so, aber Landwirte werden das eher begreifen, was da dahinter steht und so. Man hört dann, liest dann immer in der Zeitung, so viel Missernte, weil zu trocken oder zu nass oder was auch immer, hat große Auswirkungen. Heute, also wo die wenigsten ja ihr Land bestellen und Korn anbauen, sind die Erstlingsfrüchte meist nicht in Mohrrüben und so gerechnet, sondern das ist heute der Zehnte, den wir geben von unserem Einkommen. Das Erste, was wir bekommen haben, was wir verdienen sozusagen. Und das Zehnte ist das Allerbeste. Der Zehnte ist das Beste. Und wenn wir den Zehnten geben, dann sagen wir, danke mein Gott, weil dir gehört sowieso alles, aber hättest du mir nicht den Intellekt gegeben, hättest du mir nicht Kraft gegeben oder was immer man zu der Arbeit braucht, dann könnte ich überhaupt gar nichts verdienen. Und dann würde ich nur rumliegen. Und dann würde ich überhaupt nichts haben. Also vielen Dank, weil du bist meine Quelle. Das ist eigentlich der große Sinn dessen. Und ich werde das Thema noch später noch vertiefen, weil das ist so eine große Schatzkammer Gottes. Das ist unergründlich, unergründlich. Also wir begreifen es fast nicht. Aber wenn wir das tun, und das ist jetzt der Unterschied, tun wir es nicht als einem Gesetz. So, wir haben einen Vertrag untergeschrieben wie bei der Lebensversicherung und dann ist es halt so. Nein, sondern wir tun es aus Respekt, aus Dankbarkeit, aus Achtung, als eine Anbetung Gott gegenüber. Und wir sagen Danke und wir brauchen Glaube dazu. Amen. Das stimmt. Wir brauchen wirklich Glaube dazu. So wie du Glaube brauchst, dass die Kartoffel nachher sich verzehnfacht, brauchst du Glaube. Ne? Wenn dir jemand sich mit der Materie nicht auskennt, wird er sagen, sowas Blödes, man vergräbt doch nicht einfach Sachen, man isst sowas. So, also es braucht Glaube, dass das göttliche Prinzip wirklich funktioniert. Amen. Also ich brauche heute immer noch Glaube dafür. Und das ist auch gut so, wenn wir Glaube und Liebe zu Gott haben, dass er für den Rest sorgt. So, glaube, dass der Herr sich um meine Versorgung kümmert. Halleluja. Das ist ein großes Thema. Man gibt sein Bestes nur dem, den man liebt und ehrt. Noch einmal. Und ich habe einen guten Satz gelesen, dachte, der stimmt ja wirklich. Das Erste, das man Gott gibt, ist nie verloren. Das Erste, das man Gott nicht gibt, ist für immer verloren. Da ist eine große Wahrheit drin, weil wenn man an der falschen Stelle spart, dann kann es sein, am Ende ist schlimmer als vorher. Eine neutestamentliche Stelle dazu, Matthäus 6, 33, auch sehr bekannt, was Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann gibt der Herr den Rest dazu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann gibt der Herr den Rest dazu. Das ist so eine gewaltige Aussage, wenn man sagen kann, man muss doch blöd sein, das nicht zu achten, oder? Also wer macht einem so ein Angebot? Kein Mensch. Niemand macht dir so ein Angebot. Er sagt, ich sorge für den Rest, was immer du brauchst. Das hat noch nie jemand gesagt, oder? Ich sorge für den, das sagt nicht mal der Arbeitgeber, du schaff einfach für mich und ich sorge für den Rest, was du noch sonst, das sagt niemand. Aber Jesus sagt das, mach du die richtige Priorität, tracht zuerst nach dem Reich Gottes und dann gibt der Herr den Rest. Ich finde es so, er ist so gut, oder? Also er kann sich das leisten, sowas zu sagen. Und wo in der Bibel das Beste steht oder zuerst, da steht das griechische Wort Protos. Wir kennen das von Prototyp. Protos, das ist das Erste. Das, was als erstes oben auf der Liste kommt, das ist das, was ganz wichtig ist, was zuallererst vorhanden ist, das Wichtigste, das Beste. Oder dem, was zur Verfügung steht, das Allerbeste. Okay, jetzt nochmal zurück, Altes Testament, wenn wir da auch eine biblische Belegung haben, 2. Mose 23, 19. Das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Da sehen wir auch, wo das Beste hingehen soll. Das Beste kommt ins Haus Gottes. Amen. Das Haus Gottes, also ist das Vorratshaus, ist die Gemeinde, ist wo die Nahrung herkommt, das ist das Haus Gottes. Damals war es der Tempel und dahin brachten sie es auch. Dort wurde es geopfert oder weiterverarbeitet. Und so. Dahin brachte man es zum Haus Gottes. So, es kommt in das Haus Gottes, in die Gemeinde. Der Zehnte ist dem Herrn geweiht und er ist für sein Haus bestimmt, für seine Gemeinde. Es gibt Missionsprojekte, es gibt Hilfe für Arme, es gibt Opfergaben für bestimmte Projekte. Das ist nicht der Zehnte, sondern das sind einfach Opfergaben, die wir zusätzlich noch geben. Und dann noch eine Ermutigung auch aus dem Alten Testament, Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und ich hoffe, dass das durchkommt. Wenn jemand ein Gesetz erlässt, dann geht es ihm nicht um Ehre, sondern er will das einfach haben. Also du musst das bezahlen. Ne? Also das Finanzamt fühlt sich jetzt nicht geehrt, glaube ich, wenn wir unsere Steuern zahlen. So. Aber wenn du es nicht machst, dann ist es schlecht für dich. So, aber hier heißt es, dass wir den Herrn ehren sollen, achten, anbeten mit unserem Besitz, mit unseren Erstlingsfrüchten, mit dem, was wir bringen, mit unseren Zehnten. Und jetzt, und so ist der Herr wieder, ne? Dann sagt er nicht, schade für euch, dann habt ihr nämlich nichts mehr. Guckt, wie ihr zurechtkommt mit diesen 90%, sondern er sagt, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. So, das kann er sich wiederum leisten. Halleluja. Und ich merkte, das ist doch, da steckt doch ein Symbol dahinter. Das ist doch nur ansatzweise. Der Herr will doch nur einfach erkennen und merken, dass wir ihn schätzen und ehren und achten und dass wir Vertrauen haben in die großartige Schatzkammer Gottes. Das ist der Sinn dahinter. Und, aber das sollte schon sein. Das meint er schon. Also einfach ohne geht es auch nicht. Ja. Gott braucht weder unser Geld noch irgendwas sonst von uns. Er kann es machen, wie er will. Also liebe Zeit, er kommt da nie in Zahlungsschwierigkeiten oder so. Also, aber er wünscht sich unser Herz, unsere Liebe, unsere Achtung. Er wünscht sich, dass wir uns von ihm abhängig machen. Nicht von Arbeitgebern oder von Ämtern abhängig machen, sondern dass wir uns von ihm abhängig machen, weil er unsere Quelle sein will. Und dass wir dann zu ihm kommen und es von uns und von ihm zu uns fließen kann. Und Gott verspricht, dass er uns über die Maßen dafür segnen möchte. Halleluja. Und genau dieses Beste zu geben, hat das Volk vernachlässigt. Das Beste essen wir selbst und Gott wird schon zufrieden sein. Aber Gott war nicht zufrieden. Jetzt muss das Beispiel wieder kommen, ich sage das so oft, aber mir fällt es halt so oft auf. Manchmal denken Christen, bevor ich es wegschmeiße auf den Müll, vielleicht kann man es in der Gemeinde noch brauchen. Ich kann sowieso nichts mehr mit anfangen. Also gut, dann es ist auch noch fast in Ordnung. Ein kleiner Riss, aber mir war der Riss zu groß, aber vielleicht hier irgendwo macht es ja nichts. Das ist so ähnlich, wie man sagt, ob das Schaf jetzt auf einem Auge blind ist. Ha, was juckt das? Es ist ein Opfer. Sei mal nicht so anspruchsvoll. Aber wir würden es eigentlich anderen Menschen hier gegenüber nicht so machen. Das sagt der Prophet noch, bringt mal dieses halblebige Sach eurem Statthalter, ob der zufrieden ist. Da schmeißt euch hinterher, so sagt Malachi, hier, um das deutlich, irgendwie deutlich zu machen. Aber es gibt hier Menschen und solche, die ich erlebt habe, die bringen ihre besten Sachen hierher. Ihre besten Sachen, ihre besten Geräte, damit sie im Reich Gottes dienen. Verstehst du? Und Gott segne das über die Maßen. Gott segne das über die Maßen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Amen. Das glaube ich von ganzem Herzen. So, vielleicht müssen wir wirklich heute ein bisschen kauen an dieser Botschaft. Aber ich habe schon gehört, wer lange kaut, verdaut gut. Also später dann, wenn es geschluckt ist. Okay, wir wollen Gott ehren mit dem Besten, was wir haben. Aber das Beste ist ja nicht nur Geld. Nicht nur Geld. Zum Beispiel Abraham, er sollte das Beste geben, das war sein Sohn. Und Gott wollte, dass er das Beste gibt oder sehen, seine Bereitschaft sehen. Und er hat es tatsächlich gemacht. Wir haben das in dem Musical von Adonia ja gesehen, die dort waren und so, diese Geschichte. Und Abraham gibt wirklich sein Allerbestes, seinen Sohn, und er ist bereit, den zu opfern. Und dann sagt der Vater im Himmel, okay, jetzt hör auf, es ist gut, es ist gut. Ich sehe es ja von, ich habe es gesehen, du würdest alles tun, du würdest alles geben, gibst dein Bestes mir. Oh, ich bin so gesegnet von dir. Gott sagt zu Abraham, ich bin so gesegnet über das, was du, ohne zu zögern, das ist der Hammer. Und was passiert mit Abraham? Gott segnet ihn und segnet ihn. Da heißt es, und Abraham wurde reich, bis er sehr reich war. Es gab irgendwie nicht mehr die Steigerung sozusagen. Bis er sehr reich war. Gott hat ihn gesegnet über die Maßen. Einmal kam der Prophet Elia aus dem Alten Testament, ein sehr, sehr bekannter und wichtiger Prophet Elia. Da war Hungersnot überall und er hatte auch nichts mehr zu essen. Und dann kam er zu einer Witwe. Und diese Witwe, sie hatte noch Material, Nahrungsmittel zum Kochen noch für eine Mahlzeit, für sie und für ihre Söhne. Noch eine Mahlzeit. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin jetzt gerade bei, ich mache jetzt noch das letzte Brot und dann sterben wir, weil dann haben wir nichts mehr. Und dann sagte Elia, okay, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee, mach ein Brot. Aber gib mir zuerst von diesem Brot. Ja, okay, ob ich jetzt sterbe oder noch ein bisschen später, ist egal. Also, ich glaube, keiner wird so denken, jeder Tag länger, wo man lebt, nimmt man mit und so. Aber jetzt will der als allererst, der will das Beste, was er hat, das Einzige, das Beste will sie haben. Und sie gibt es tatsächlich. Und dann war es nicht das letzte Essen, sondern der Herr hat einfach da so eine Mehlproduktion in der Kiste gemacht. Ne? Immer, wenn die war immer voll. Und das Öl hat auch nicht aufgehört, so lange, bis es wieder mit der Hungersnot vorbei war. Es ist so fantastisch, was Gott machen kann. So, Markus 10, 28, da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Es geht durch die ganze Bibel hindurch. Es ist überall zu sehen, Menschen geben ihr Bestes und der Herr gibt großartige Versprechungen, Verheißungen, dass keiner deshalb leiden muss. Die Jünger gaben ihr Bestes, er sagte, folge mir nach, die haben alles liegen lassen, sind mitgegangen. Also das Beste, was die hatten, das war das Allerbeste, was sie hatten, haben sie gegeben. Und hier, also hallo, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich werde euch über die Maßen segnen, ich werde euch genügend geben. Und dann sagt er, fragt er sie mal, habt ihr irgendwo mal Mangel gehabt? Und sie sagen, nein, niemals. Also nur ein paar Beispiele. Maria zum Beispiel. Maria hätte Nein sagen können, aber als man von ihr das Beste irgendwie erwartete oder gebeten hatte. Das ist ein fremdartiger Gedanke, was Maria da widerfahren ist. Wirklich, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also was Ungewöhnliches, so würde ich sagen. Aber sie sagte, ich stehe zur Verfügung, du kannst mein Bestes haben. Das Beste war ihr Ruf, es war ihr Verlobter, es war ihr Leib, es war einfach alles. Und bis heute redet man von ihr. Bis heute findet man es fantastisch und Gott hat sie auch gesegnet. Noch eins. Da war eine arme Witwe, da heißt es, Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, die so arm ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben benötigte. Sie gab das Allerbeste für Gott, für hier dieses Opfer. Und noch eine Geschichte. Einmal kam eine Prostituierte in das Haus des Pharisäers, wo Jesus zu Gast war. Und sie hat ein Fläschchen Öl dabei gehabt, das Allerbeste, was sie hatte, das war eigentlich ihre Altersversorgung, war so viel wert. Und sie zerbrach es und warf sich da zu Jesus Füßen und goss es über seine Füße und rieb ihm die Füße ein und ehrte ihn und achtete ihn mit ihrem Besitz, mit dem, was sie hatte, mit dem Allerbesten, was sie hatte. Die Leute sagen, ich kann mal sowas machen, das ist unmöglich, Mensch. Und überhaupt, was ist das für eine Frau und was hat die überhaupt hier zu suchen und so. Und weißt du, was Jesus gemacht hat? Der hat gesagt, das ist eine gute Sache, was die macht. Ich respektiere das, es berührt mich total. Ich achte das, sie hat ihr Bestes gegeben. Ich achte das, ich nehme das an, was du gegeben hast. Und so ist es mit Gott. Unser Bestes, wo wir ihm geben, er nimmt es an, obwohl er das nicht bräuchte, obwohl er es nicht braucht. Aber er nimmt es an, weil er unser Herz sieht. Und dann sagt er zu seinem Sohn und zu seinem Heiligen Geist, sagt er, komm, mach die Schatzkammer auf und schütz über sie runter. So ist das. So ist es. Ja, das Beste, was ich habe, kann so unterschiedlich sein. Mein Bestes kann was ganz anderes sein wie dein Bestes. Und da konkurrieren wir auch gar nicht damit. So, wenn ich mein Bestes gebe in etwas, dann ist es für jemand anders vielleicht Kikifatz. Aber auf das kommt es ja nicht an. Sondern das, was Gott uns gegeben hat, auch an Gaben, an Talenten oder an Möglichkeiten. Ich meine, wenn ich jetzt hier euch ein Klavier vorspielen würde, dann, ich kann ein paar Akkorde schon, kann ich schon, ein paar Akkorde kann ich schon und dann würdet ihr sagen, oh, der hat sein Bestes gegeben, hat es kaum hören können, aber er hat sein Bestes gegeben, okay, super, sein Bestes gegeben. So, aber wenn der Stefan dann dahin sitzt und er macht es genauso wie ich, dann würde das sagen, also ich weiß auch nicht. Also, das entweder er ist nicht bei der Sache oder hat keine Lust zu spielen, oder aber er, das war nichts. Versteht ihr, was ich meine? So, deswegen mein Bestes, was ich geben kann, muss nicht dasselbe sein wie das Beste von jemand anderem. Es geht einfach nur mein Bestes und dein Bestes. Dein Bestes ist dein Bestes. Und es muss nicht konkurrieren mit irgendjemand anderem, weil der Herr sieht das, was dein Bestes ist und was meins ist. Und darauf kommt es an. Meine oder unsere Begabung, das, was er uns geschenkt hat, was er uns zur Verfügung geschenkt, gegeben hat. Und er hat uns so viel gegeben. Ich glaube, wir sind oft überhaupt nicht dankbar oder nicht genug dankbar über das, was Gott uns zur Verfügung stellt und was er uns erlaubt auch zu machen, was er uns geschenkt, beschenkt hat. Und jetzt noch eine Sache ganz zum Schluss. Dann sind wir am Verdauen. Und zwar das Beste im Alltag Gott zu geben. Und das ist sehr praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch und betrifft wahrscheinlich, ich denke mal, das betrifft jemand. Ja, es gibt Leute, die gehen überhaupt gar nicht gern zur Arbeit. Ich habe gelesen oder gehört, dass man in Amerika sagt, Mittwoch, dass man da auch den Bergtag sagt. Also wenn man den Mittwoch überstanden hat, ist man über den Berg, na, dann ist man bald dann am Wochenende wieder. So, also es gibt Menschen, die mögen die Arbeit, gehen nicht gern dahin und quälen sich durch die Woche. Und wenn dann Freitagabend ist, dann haben sie Aufwind, dann haben sie es geschafft, wieder eine Woche geschafft und dann leben sie das Wochenende aus und alles glücklich, wunderbar, bis Sonntagmittag, 15 Uhr, plötzlich schleicht sich's wieder ein, das Wochenende geht zu Ende, bald muss ich wieder arbeiten, jetzt nur noch ein bisschen und dann muss ich noch ein bisschen schlafen und dann muss ich wieder ganz früh aufstehen und schon muss ich wieder arbeiten und dann ist wieder so lang, bis wieder Freitag erst. Und manche Menschen quälen sich durch ihre Wochen, weil es Sachen gibt, die sie nicht gerne machen und halt das Wochenende zuleben. Und ich sage euch, für uns Christen muss das nicht sein. Amen? Muss das nicht sein. Und zwar gibt es da einen biblischen Tipp oder wie soll ich sagen, eine Lösung dafür. Kolosser 3, 23. Da heißt es, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also wenn du jetzt irgendetwas machen musst, was dir nicht so gut gefällt, dann sag dir, ich mache das jetzt nicht wegen meinem Chef oder so, sondern ich mache das jetzt für Gott. Ich gebe mein Bestes für Gott und mache das. Ich weiß, das ist ein bisschen... Unsere Seele hat ein bisschen ein Problem damit, weil die mag eigentlich da lieber traurig drüber sein und meckern und so und das dann also nicht gut zu finden. Aber wenn wir in unserem Kopf und in unserem Herzen uns entscheiden würden oder könnten, sagen, das, was ich jetzt mache, ich mache das jetzt für Gott. Und da gibt es doch, oder? Es gibt doch immer Sachen, die machen jetzt weniger Freude, oder? Schon auch, oder? Also, okay, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und jetzt könnte man eben mies drauf sein, launisch drauf sein, nur negativ reden über das, was man zu tun hat und schlechte Laune haben und es miserabel auch, miserable Arbeit hinlegen, weil man keine Lust hat. Oder wir könnten uns umstellen und umdenken und sagen, Herr, ich mache das für dich. Ah, okay, du bist jetzt der Chef hier. Und ich mache das für dich. Und Gott sieht es und sagt, wow, cool gemacht. Wow, das ist richtig cool gemacht. Das sieht ja richtig toll aus. Super gemacht. Und du gibst dein Bestes und der Herr belohnt dafür. Also das ist in unserem Alltag. Und das begegnet uns so oft. Was tun wir? Wo geben wir unser Bestes? Und wir können es leichter, unser Bestes geben, wenn wir es tun, als wäre es für Gott. Als wäre es direkt für Gott. Halleluja. So müssen wir also nicht mürrisch und schlampig das machen, sondern wir können umdenken und sagen, Herr, ich will dir Ehre bereiten. Und dann wirst du sehen, dann kommt dann plötzlich noch jemand auf dich zu und sagt, also dass du dieses, dass du diese Arbeit, diese im Moment diese unattraktive Arbeit so gut gemacht hast. Ey, ich hätte es nicht können. Du merkst, wie der Herr das Beste, was du gegeben hast, bereits belohnt hat und belohnen wird. Halleluja. Kannst du, Lobpreisteam, kommen? Halleluja. Ich glaube, es ist schon ein bisschen herausfordernd heute Morgen. Und ich weiß nicht, was durch die Gedanken gegangen ist und was unsere Seele so vermittelt hat, die ganze Zeit, während ich redete und wo die Argumente waren und gesagt haben, ja, aber in meiner Situation und überhaupt, er hatte keine Ahnung von dem und er hat keine Ahnung von dem jetzt und das sehe ich überhaupt gar nicht so. Und das kann manchmal ganz richtig, richtig wild in einem Durcheinander hier kämpfen. Ich habe nur gesagt, was die Bibel gesagt hat. Und wenn wir heute Morgen das beachten und Täter des Wortes werden und sagen, Herr, ich will wirklich die Priorität setzen, ich will dir das Beste geben, weil du bist der Beste. Du bist der Allerbeste und ich will dir das Beste geben. In Liebe und in dem Vertrauen, dass du den Rest tust. Ich meinte, wir könnten das heute Morgen einfach so festmachen. Wenn du es sowieso schon die ganze Zeit machst, dann sag, oh, ja genau, das machen wir ja schon. Preis dem Herrn und der Herr freut sich und lächelt drüber und sagt, ja genau, weiter so, weiter so. Kann aber auch sein, dass der Heilige Geist an ein paar Situationen erinnert hat oder an bestimmte Sachen erinnert hat und sagt, da könnten wir noch dran arbeiten, wie sieht es damit aus? Und ich will nochmal betonen, hier verbreitet nicht ein Despot, ein Diktator, irgendein Gesetz, und sagt, wenn du das nicht machst, dann... Sondern es ist der Vater im Himmel, dem alles gehört, der mehr hat, als was wir brauchen können. Der uns überschütten will mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit seinem Segen, mit allem dem, was wir brauchen. Und dem Vertrauen zu schenken. Also ich hoffe, dass das wirklich durchgekommen ist. Dann können wir uns ihm hingeben. Halleluja. Danke, Herr. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dein Bestes gegeben hast. Jesus, deinen Sohn. Und Jesus, ich danke dir, dass du dein Bestes gegeben hast, dein Leben, um für uns zu bezahlen, damit wir frei sein können, damit wir errettet werden, damit wir überhaupt die Fülle haben können, damit wir einen Grund zum freudigen Leben haben. Ich danke dir dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus. Ich will mal was wagen heute Morgen. Und du musst es nicht machen. Aber wenn du heute Morgen den Eindruck hast und es von ganzem Herzen sagen kannst und möchtest, Herr, ich bin dir echt so dankbar für alles, was du in meinem Leben getan hast. Und ich will wirklich mein Bestes geben. Und ich weiß, dass wir das nicht von heute auf morgen einfach immer hinkriegen und das immer, immer richtig ist und wir es immer geschafft haben. Aber wenn der Herr unser Herz kennt und sagt, ja, ich will es machen, ich will es machen, dann einfach, wenn du das möchtest und da angesprochen bist und so, dann einfach mit mir aufzustehen und dann können wir gemeinsam beten. Und wenn du magst, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch am Ringen, ich bin noch am Ringen, dann ringe weiter und siege irgendwann. Aber wenn du dir klar bist und sagst, ja, das, jetzt habe ich es verstanden, ich will dir mein Bestes geben, dann steh mit mir auf und dann wollen wir uns echt dem Herrn weihen und wir wollen erbeten, dass genau das passiert, was er gesagt hat, dass er nämlich die Schleusen des Himmels öffnet. danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Herr, was wir haben, was wir sind, das sind wir durch dich. Das bekennen wir und das sagen wir und das stimmt auch wirklich, Herr. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen für mein Leben und für unser Leben, für das Leben meiner Geschwister, für all den Segen, für all das, was du bereits getan hast in unserem Leben, Herr. Wir sind dir sowas von dankbar. Wir preisen dich und ehren dich für das, was du uns geschenkt hast, was du uns zugesagt hast, was wir genießen dürfen jeden Tag. Ich will dir Danke sagen dafür. Halleluja, Halleluja. Und Herr, wir stehen vor dir und wir wollen dir mit unserem Herzen, unserem ganzen Herzen sagen, Herr, wir geben dir unser Bestes. Du sollst nicht das Halblebige, Kaputte oder Kranke oder irgendetwas haben, sondern du sollst unser Bestes haben. Mit dem, wo du uns beschenkt hast, mit dem, was du uns eh gegeben hast, wollen wir dir das Beste geben. Und ich danke dir, Herr, dass du das jetzt bestätigst im Namen Jesus. Herr, und wenn wir das sagen, dann tun wir das im Glauben, Herr. Wir tun es im Glauben, weil wir vertrauen, dass du gesagt hast, wenn wir das Beste dir zur Verfügung geben, dass du deinen Segen ausgibst. Und wir bekennen, wir brauchen deinen Segen. Herr, wir bekennen, wir brauchen deine Zuwendung. Herr, wir brauchen deine Schatzkammer. Herr, wir brauchen deine Gesundheit. Wir brauchen es für unser Leben. Herr, wir brauchen dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Vielleicht, wenn wir jetzt so vor Gott sind und du das in deinem Herzen sagst, Herr, hier bin ich, hier bin ich. Das ist mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Und mit dem, was du mich beschenkt hast, mir mich beschenkt hast. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich sehe meinen Geist vor mir. Ich sehe meinen Geist vor mir, wie das ist wie so. Wie wenn man da so ein Wasser gestaut hat, so eine Art Stausee oder so etwas. Und ich sehe, wie da so eine Schleuse oder wie man das heißt, dort ist. Und dann sehe ich, wie das hochgezogen wird. Und wie dieses Wasser aus diesem Stausee wie ein gewaltiger Wasserfall runterkommt ins Tal. Und unten, da unten sind wir. Und der Geist Gottes sagt, genau das ist es, dass ich die Schleusen des Himmels für euch öffne und es euch erreicht in der Fülle meiner Kraft, meines Segens. Und ich glaube, dass es völlig legitim ist und von Gott gewollt, dass wir unsere Hände ausstrecken und unsere Häupter emporheben und sagen, ja Herr, hier bin ich und ich empfange es. Ich empfange es. Ich empfange deine Zuwendung, deine Segnung. Ich empfange es. Ich empfange es. Und da brauchen wir keine falsche Demut bringen, sondern zu sagen, ich empfange es. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir empfangen es. Herr, wir empfangen es. Herr, wir empfangen es, dass du allen Mangel ausfüllst. Ich danke dir, Herr, wir stützen uns da auf deine Verheißung, dass du allen Mangel ausfüllst. Herr, wo Mangel ist an Materiellem, wo Mangel ist an Finanzen, wo Mangel ist an Zuwendung, wo Mangel ist an Gesundheit. Herr, wir empfangen es. Wir empfangen es im Glauben. Und danke, dass du uns auffüllst. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, das ist ein Akt des Glaubens. Das ist ein Akt des Glaubens. Vielleicht kommt die Seele nicht hinterher und sagt irgendwelche komischen Sachen jetzt zu dir. Aber es ist ein Akt des Glaubens. Sagt, ja, ich empfange es. Ich empfange es. Ich nehme es an, was du zur Verfügung stellst. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Komm, lass uns ihn nochmal ehren und ihn unsere Stimme erheben und ihn ehren, den Besitzer von Himmel und Erde, den Besitzer von Gold und Silber, den Besitzer von Liebe, Barmherzigkeit ohne Maß.